Das war meine Corona-Therapie sozusagen, habe ich ein Jahr jeden Tag handwerklich dieses Studio gebaut. Alles neu, Wände rausgerissen, Estrich gelegt, Elektrik, Dach gedämmt, Lüftungsanlage rein, also alles. Weil es startet immer mit Machen. Das ist so mein Motto. Ja, und dann habe ich mich in eine Schreinerei eingemietet in Corona-Zeiten, habe mir Holz gekauft aus dem Bauhaus und habe da so Dinger zusammengeklöppelt und Prototypen gebaut. Damals ein Online-Shop gebaut, eine Homepage, also mich in alles reingefuchst. So morgens in der Werkstatt gestanden, in der Schreinerei, mittags irgendwie mich mit Shopsystemen beschäftigt. Homepage, Name, alles. Ne? Das hat ja auch ein Jahr gedauert, bis dieses Akustikwerke und Online-Shop für hochwertige Akustikbilder.
Also jetzt mal, ja, mal ganz kurz, zwischen, du hast quasi ein Jahr lang alleine diese Idee verfolgt.
Genau, genau.
Also in der Zeit, wo klar, wo eh nicht so viel passiert ist, aber du hast es alleine gemacht.
Genau. Zwar am Anfang, es lief überhaupt nicht. Ja. Ne? So, ständig das Konto leer, laufende Kosten, kurz vor Pleite, so ging das fast ein Jahr. Dann habe ich gesagt, okay, du kannst jetzt den Laden dicht machen oder du erfindest dich wieder neu. Es passt wie die Faust aufs Auge, da kommt alles zusammen. Mein Ingenieurberuf, mein Musikerberuf, meine Liebe für schöne Dinge, für gutes Essen. Die Gastronomen sind auch teilweise, die Spitzenköche sind Musiker teilweise. Die wollen was kreieren, was schaffen. Und was gibt's Schlimmeres, wenn ihr Werk, was sie kreiert haben, durch Lärm und Scheißatmosphäre nicht gewertschätzt wird?
Hallo, mein Name ist Heiner Schmitz. Ihr seht und hört hier Schmitz trifft, den Podcast, in dem es um Musiker und Musikerinnen aus dem Musikbusiness geht. Mein heutiger Gast ist Björn Federspiel, Trompeter und Unternehmer aus Köln. Er hat hier jahrelang in verschiedenen Bands gespielt, auch im Fernsehen, stand mit Stefanie Heinzmann auf der Bühne, war hier sehr aktiv in der Kölner Szene, hat sich dann allerdings während Corona einem neuen Projekt gewidmet, und zwar Akustikwerke. Seine Firma, die mittlerweile 20 Mitarbeiter hat. Und wie es dazu kam und wie er diese Firma aufgebaut hat und alles, was dahinter steckt, das erfahrt ihr gleich in der guten nächsten Stunde. Viel Spaß beim Zuhören. Björn, Mensch. Wir sind auf dem Weg zum Gig zusammen.
Unserem ersten
gemeinsamen Gig.
Ich habe das die Woche schon gesagt, dass es mich überrascht hat, dass wir in 15 Jahren so viel gemeinsamen Berührungspunkt noch nie zusammen gespielt haben.
Das ist ungewöhnlich, ne?
Ungewöhnlich, ja. Aber umso schöner,
dass es jetzt mal geklappt hat, ne? Ist ja, also du bist Trompeter und deine derzeitige Tätigkeit oder deine Haupttätigkeit gerade. Du hast eine Firma aufgebaut. Reden wir gleich noch. Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern. Tatsächlich, wir hatten eben am Anfang mal erwähnt, die Band von meinem Schwiegervater damals, die RTL Allstars.
Ja.
Ich kann mich erinnern, dass mein Schwiegervater mir irgendwann mal eine Mail gezeigt hat von einem jungen Trompeter, Björn Federspiel. Der sich initiativ beworben hat, sozusagen, in der Band. Und meine, kennst du den? Ich guck so, nee. Ich war so ein bisschen, mir war das völlig neu, dass man sich quasi auch in so Bands einfach mal vorstellt, sagt, hallo, ich bin der und der, ich mach das und das, und wenn ihr Bedarf habt, dann schaut doch mal rein. Weil, also ich zumindest das von der Band natürlich, ich hab's auch schon gesagt, Schwiegervater, über andere Connections reingekommen bin. Fangen wir mal da vielleicht ganz kurz an. Hast du das Gefühl, das war so ein Weg, den du gehen musstest am Anfang deiner Profilaufbahn? Oder hat sich so wie bei anderen auch immer eins zum anderen ergeben?
Das ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich in den letzten Wochen oder Monaten immer wieder, wenn ich zu Gast in irgendwelchen Podcasts oder so bin und es dann natürlich darum geht, zum einen jetzt mein Leben als Unternehmer oder als Firmengründer, aber auch vor allen Dingen natürlich so mein Leben als Musiker, was es hier immer noch gibt, nach wie vor, dass immer die Frage gestellt wird, ja, okay, man sieht immer so ein bisschen den letzten Ist-Zustand, also dann auch die Fernsehproduktionen, die ich gemacht habe oder mit den Künstlern, mit denen ich gespielt habe, aber die Anfänge damals waren halt für mich völlig ungewöhnlich, oder es war bei mir viel ungewöhnlicher als jetzt bei anderen, wenn ich das jetzt im Nachgang so sehe, ne? Wenn all meine Kollegen so in Köln oder in Berlin, du hast irgendwo studiert, du hast die Leute kennengelernt, du bist in der Szene drin und dann kommt eins zum anderen, so wie das, wie ich das jetzt in den letzten 10 Jahren natürlich auch immer wieder erlebt habe. Damals, also zu den Zeiten, von denen du sprichst, da war ich 14, 15, ne? Ich komme aus irgendwie einem kleinen Dorf im Saarland, bist mit so einem Dorfmusikverein groß geworden und irgendwie so die Fernsehproduktionswelt, die Künstler, das war für mich so weit weg damals, in dem Alter, so 15, dann 16, vielleicht auch sogar 18, als du dann irgendwann noch ein Auto hattest und so, aber das war so weit weg, dass ich dachte, okay, dann muss ich die halt anschreiben, ne? Also so völlig, heute im Nachgang kann ich drüber lachen, damals war das schon dann teilweise zu gewissen Zeiten auch ein bisschen unangenehm im Nachgang, weil ich heute natürlich weiß, wie die Szene funktioniert oder ne, heute kann ich darüber lachen, jetzt werde jetzt 40 und brauche mir da nichts mehr zu beweisen, aber damals wurde ich deswegen natürlich auch belächelt. Ne? Also, dass du irgendwie in Köln, also ich weiß auch, dass heute manche Kollegen von mir diese Story damals kannten so, ne, und haben dann gesagt, ja, du hast doch der sich bei der Band beworben hat. Da habe ich gesagt, ja, ey, ich war halt schon immer jemand, der gesagt hat, ich habe ein Ziel und habe ein riesiges Herzblut dafür. Und anstatt zu warten oder zu denken, ey, das ergibt sich ja eh nie, war ich halt immer so jemand, der gesagt hat, gut, dann werde ich halt proaktiv. Ne? Und deswegen damals habe ich gesagt, ey, die Band finde ich super, schreibst du denen mal. Ne? Dass ich jetzt im Nachgang natürlich weiß, dass da damals Rüdiger und die ganzen Kollegen, ne, also da hättest du ja niemals eine Chance gehabt zu spielen, aber es war mit 15, 16 Jahren als unwissender Junge vom Dorf, mein Weg zu sagen, okay, wie komme ich irgendwie nach Köln?
Ja.
So kann man es beantworten.
Ich finde die Idee auch super. Also, und das ist ja auch so ein bisschen, das konterkariert ja auch so ein bisschen so dieses Klüngelprinzip. Ne, man kennt sich aus irgendwelchen Kreisen, meistens tatsächlich aus der Hochschule oder so, und dann bringt man überall seine Buddies mit rein und
weißt du, im Nachgang, wenn ich jetzt überlege, ich habe ja dann die letzten Jahre auch ganz viel, war ich derjenige, der Produktion oder Bläser-Section zusammengestellt hat. Also wenn mir jetzt jemand, irgendwie ein 16-Jähriger, eine Bewerbung per E-Mail geschickt hat, den ich weder kenne noch sonst was, ist ja schwierig, das dann ernst zu nehmen. Ne? Also natürlich hast du deine Buddies und da denkst du ja nicht drüber nach, jemanden, der sich per E-Mail, den nicht kennst, da, also hätte ich wahrscheinlich nie gemacht.
Meinst du, es hat dir geschadet? Also ich habe darüber nachgedacht, weil ich dachte so, damals weiß ich noch, so dachte ich so, ich hätte das nicht gemacht, aber auch eher so aus einem, also ein bisschen aus einer vielleicht arroganten Position heraus, ich bin da ja schon. Wobei ich mich da zum Beispiel da in der Band, um die es jetzt geht, jetzt auch hocharbeiten musste, ne? Da haben auch früher so Schwergewichte wie Frank Kirchner gespielt, der Saxonist von Grönemeyer. Bevor ich dann überhaupt mal ran durfte, sind auch ein paar Jahre vergangen. Ne? Vorher durfte ich aber schon arrangieren für die Band. Das ist ja auch das, was ich immer noch quasi mit hauptberuflich mache. Und
also ich weiß nicht, ob geschadet. Ich meine, das bringt. Ich glaube, die Frage stelle ich mir auch gar nicht, weil es für mich unrelevant ist. Ich kann es dir nicht beantworten.
Nee, ich fand's mutig. Ne, ich fand's mutig und ich fand's aber auch so nach Motto: Du verlierst ja eigentlich nichts. So, letzten Endes hast du ja Fuß gefasst in der Kölner Szene. Du hast ja gerade gesagt, du hast dann Fernsehproduktionen gespielt mit auch mit TV-Bands, wo du selber Laser-Sections oder auch Teile der Band organisiert hast, geschrieben hast.
Ich glaube, es war halt bei mir, so kann man es jetzt so 20 Jahre später, wenn ich so rückblickend das alles sehe, ich habe halt immer alles, was ich gemacht habe, musste ich mir sehr hart erkämpfen und erarbeiten. So, jetzt würde ich es beschreiben. Also viele Kollegen, die jetzt hier nach Köln kommen, studieren hier, ne, die haben dieses Studentenleben, du wächst miteinander, irgendwie lebst in der Stadt, gehst abends zusammen Bier trinken, die spielen alle auf einem wahnsinnig hohen Level und dann kommt eins zum anderen. Ne, an der Kölner Hochschule, dann wirst du mal von einem Andy Harderer zur WDR Big Band mitgenommen. Die treffen sich untereinander. Also, und ich hatte das alles nicht. Ich kam von außen. Ich habe dann irgendwann in Mainz dann Jazz-Trompete studiert und hatte in Köln aber nie Berührungspunkte. So. Ja. Ich musste mir das immer hart erarbeiten, also probieren, mich zu connecten, Leute kennenzulernen, zu sagen, hey Leute, ich habe da ein wahnsinniges Herzblut für Bläser-Section, für diese ganzen Sachen. Hab dann probiert, Leuten ja auch Jobs zu besorgen und zu sagen, lasst uns mal kennenlernen und darüber über einen guten Abend, gute Konzerte irgendwie vielleicht zu merken, hey, vielleicht auch jetzt mit 20 Jahren Rückblick, so kann ich sagen, vielleicht auch oft zu verbissen. Also ich hatte da eine wahnsinnige, ja, weiß ich nicht, Getriebenheit zu sagen, ich will unbedingt in Köln ankommen. So, das war für mich, diese Fernsehshows, hat mich fasziniert. Vielleicht manchmal mit zu viel, vielleicht hätten sich manche Dinge später oder früher irgendwie dann einfacher ergeben. Ich glaube, dass es den einen oder anderen gab, der gesagt hat, hey, da ist ein Typ, den kenne ich gar nicht, der meldet sich hier bei mir oder so. Ne? Aber es war damals meine Art, irgendwie zu probieren, weil ich dieses wahnsinnige Herzblut hatte. Ich will das machen und es kommt für mich nicht in Frage, irgendwie an der Musikschule zu versauern. Blöd gesagt. So, ne?
Für manche ist das eine Berufung.
Genau, sondern für mich wäre, weil ich einfach nicht gern unterrichtet habe, wäre das versauern. Deswegen der Begriff.
Ja, ne? Ja, klar. Also es gibt ja nichts Schlimmeres als ein unmotivierter Lehrer Lehrerin. Ja. Kurze Frage, weil du gerade auch sagtest, du hast ja dann Jazz-Trompete in Mainz studiert. Und auf der anderen Seite sprichst du so ein bisschen von der Kölner Medienwelt. Ne? War das irgendwo auch mal ein Thema bei dir selber als Künstler? Also sag jetzt mal etwas plakativ, so à la Till Brönner, Nils Wilker oder so, aktiv zu werden, also mit eigenen Sachen? Oder war das schon immer so Teil, okay, ich stehe so auf diese ganzen Horn-Sections und Late-Night-Show mit Bläsersatz und so, und das ist mein Ding?
Ja, das. Okay. Also ich hatte nie so die Ambition zu sagen, also für mich war das Studium, so Jazz und Popmusik, ich habe dann noch Arrangement und Komposition, also das hat mich alles einfach interessiert.
Das hast du auch noch studiert, oder?
Im Studium war dann halt viel noch Arrangement, Komposition, aber ich habe es jetzt nicht nochmal als extra Studiengang gemacht.
Ja.
Ich fand halt dieses Jazzstudium und auch so Arrangement und diese ganzen Sachen waren für mich so ein wahnsinnig guter Grundbasis.
Gute Tools,
um auch in der Popmusik egal ob spielerisch oder was Schreiben angeht, war das für mich eine wahnsinnig gute Basis. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dann Aufnahmeprüfung zu machen und dann halt, als ich dann in Mainz den Platz bekommen habe, war das so für mich die perfekte Kombi mit irgendwie Axel Schlosser, der dann so für Jazz-Trompete, was eher so solistisch, dann kam ja noch später Frank Wellert dazu, was dann so Lead-Trompete, mit dem habe ich dann viel so Horn-Section-Sachen. Das war für mich eine super Kombi bei den beiden, dann habe ich das in Mainz gemacht.
Das sind ja auch sehr nett.
Ja, super. Also
gute Lehrer, glaube ich auch.
Bin ich auch sehr, sehr dankbar jetzt heute, dass ich die Zeit dort haben durfte, weil ich glaube, und das muss ich heute auch sagen, wenn ich die Kölner Szene sehe, da kommen heute Studenten mit Anfang 20, die spielen dich in Grund und Boden. Also das ist ja unfassbar, was da mittlerweile ein Niveau herrscht. Und ich glaube, dass ich damals in Köln zu der Zeit gar nicht hätte, also wenn ich überhaupt einen Platz bekommen hätte, aber ich hätte zu der Zeit da gar nicht mithalten können. So dass es für mich, glaube ich, ganz gut war. Ich war dann immer irgendwie einmal im Monat bei Andy Harderer und bin dann noch zum Unterricht hin, habe mich mit Andy ausgetauscht und immer schon so gesagt, hey, ich möchte nach Köln kommen langfristig. Aber es war eigentlich für mich gut, in Mainz zu starten und da mir das alles zu erarbeiten, ne, was ich eben meinte, dass da einfach Leute waren, die konnten schon immer wahnsinnig gut spielen. Ich musste das halt einfach immer hart erarbeiten. Ich war der Erste an der Hochschule, der um 7:30 da war. Ich war der Letzte, der rausging. Und ich glaube, das spiegelt so ein bisschen wieder, auch immer wieder Bläser-Section-Sachen auf die Beine gestellt, Studio gemietet, Videoproduktion, das veröffentlicht, um zu zeigen, hey Leute, ich habe hier eine Section und das ist mein Ding. So, und bei anderen ist es einfach so entstanden, ne? Und ich musste immer sehr viel dafür tun.
Ja.
So kann man es, glaube ich, beschreiben.
Ja. So. Ja, wie es so schön heißt, auch bei vielen bekannten Künstlern, 10% Talent, 90% harte Arbeit.
Ne? Ja, und halt auch, ne, connecten. Also heute merke ich jetzt gerade auch als Unternehmer nochmal, da ist das völlig normal. Auch du musst einfach, es geht nur über Persönlichkeit, ne, über persönlich mit Leuten in Kontakt sein. Und das ist in der Musik eigentlich nichts anderes. Du musst halt, ne, die Leute spielen mit dir oder rufen dich an. Jetzt so die letzten 10 Jahre, die für mich ja so die ernsthaften Jahre waren, wo ich genau das gemacht habe, was ich machen wollte. Das ist ja nur darüber entstanden, weil man persönlich in so einer Bubble war und sich dann gegenseitig anruft. Ne?
Ja.
Ja.
Ja. Trotzdem, trotzdem kam es dann ja zu so, wie soll ich sagen, nicht so zu einer Art Bruch, aber gerade das, was du ja gerade auch meinst, was nötig ist für so ein Musikernetzwerk oder jetzt auch in deiner Firma, über die wir gleich reden werden, das war dann auch so ein bisschen das, was dich auf Dauer, glaube ich, so ein bisschen ja krank gemacht hat. Dass du du hast vor 2 Jahren einen Post, den ich sehr eindrucksvoll fand. Darf ich den zitieren?
Gerne.
Da hast du auf Instagram was geschrieben und das war im Prinzip zu einem Zeitpunkt, wo quasi deine Firma schon lief. Ne? Du hast die nebenher, also ich glaube, du hast die während Corona aufgebaut.
Ziemlich zu Corona-Zeiten, genau.
Ne? Also das wäre vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo wir gleich mal drauf sprechen können, was da los war bei dir,
ja.
So als Corona über uns alle hereinbrach. Aber dann hast du eine Firma aufgebaut und dann hast du irgendwann, ich glaube vor 2, 3 Jahren, hast du was geschrieben. Ich lese nochmal vor und ich fand das sehr eindrucksvoll, weil sehr ehrlich und aber auch, ich glaube, da bei mir hat so ein bisschen was resoniert und ich denke vielleicht bei vielen anderen Berufsmusikern auch. Also, du schriebst: Die letzten 2 Jahre war ich fast gar nicht mehr auf den sozialen Medien unterwegs, da ich gemerkt habe, dass ich mich mehr auf mich und auf das fokussieren will, was mir gut tut. Um ehrlich zu sein, war ich sehr müde davon, sich immer präsentieren zu müssen, um im Gespräch zu bleiben. Als Musiker, als Typ, für Jobs oder Produktionen angerufen zu werden und allen zu gefallen. Auch habe ich gemerkt, dass das Musikbusiness generell oft sehr oberflächlich ist und nicht jedem gut tut. Vor allem, wenn man wie ich sehr feinfühlig, empathisch und ein emotionaler Mensch ist. Vermeintliche Freunde sind oft nur dann deine Freunde, wenn man sich gegenseitig einen Vorteil verschafft oder dadurch an bessere Jobs kommt. Ich selbst will mich da gar nicht ausschließen und war in diesem Hamsterrad oft gefangen und habe genauso gehandelt. Ich bin von ganzem Herzen Musiker und es berührt mich nichts mehr, als auf der Bühne zu stehen. Das merke ich heute immer wieder mit ein bisschen Abstand. Aber ich war an einem Punkt, der mich auf Dauer krank gemacht hätte. In den letzten 4 Jahren habe ich dann nochmal eine andere Welt kennengelernt durch meine Firma Akustikwerke, die ich gegründet und von null aufgebaut habe. Mittlerweile sind wir ein Team von 15 Leuten, worauf ich sehr stolz und dankbar bin. Mir tut es gut, mittlerweile eine Konstanz im Leben zu haben und nicht mehr von anderen abhängig zu sein oder ausgetauscht zu werden, weil es plötzlich einen jüngeren, cooleren Typen gibt, der gerade angesagter ist als ich. Ich merke, dass ich viel mehr Energie habe, arbeite mit meinem Personal Trainer an mir, meiner Fitness, meinem Wohlbefinden. All diese Dinge habe ich vorher aus den Augen verloren und weil ich ständig am Hasseln war, dass genügend Jobs, also Auftritte reinkommen und ich wieder angerufen werde. Ich merke, dass mir die Musik jetzt wieder Spaß bringt und ich mich auf neue Projekte freue. Aber nur noch mit Kollegen und Menschen, die ich mag und es sich gut anfühlt, gemeinsam auf der Bühne zu stehen.
Ja, ist krass, das zu hören. Das ist jetzt bestimmt schon 2, 3 Jahre her. Ich habe mir gedacht, dass du diesen Post meinst. Also berührt mich auch, das jetzt zu hören, wenn das so von außen mal jemand vorliest, weil,
ne, man muss es einmal hören, ne, was
schon,
man da.
Ist schon krass, so hatte ich eben so kurz, wo es mir so ein bisschen eiskalt Rücken runtergelaufen ist.
Ja, also es ist auf der einen Seite, da spricht es auch so ein bisschen, also du sprichst von einem Hamsterrad, ne, also du musst dich ständig weiterdrehen, du musst ganz halt aktiv bleiben, was du gerade gesagt hast, ne? Ständig Sachen veröffentlichen, um irgendwie im Gespräch zu bleiben. Ja. Dieses Gefühl, dann irgendwann ja nicht mehr jung genug oder fresh genug zu sein, ne? Dass man dann irgendwie auf einem Abstellgleis landet. Mhm. Ja, können vielleicht auch der eine oder die andere nachvollziehen.
Also wir haben lustigerweise, was heißt lustigerweise, auf diesem Post damals, ich habe es nicht gezählt, aber ich schätze mal locker 50 Kollegen geschrieben, hey, ich fühle das 1:1, danke für diese ehrlichen Worte, ne? Danach so ein bisschen auch mit vielen im Austausch gewesen, weil es, glaube ich, ganz, ganz vielen so geht, die es natürlich aber nicht nach außen kommunizieren, weil sie natürlich nach wie vor in diesem Hamsterrad stecken. Also das ist ja so ein bisschen das Absurde bei uns in der Musikerwelt. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir zu diesem Konzert heute Abend fahre, dann empfinde ich totale Freude, weil ich weiß, wir treffen jetzt gleich unseren beiden, oder ist ein guter Freund von uns beiden, Philipp Cindy. Ja. Wir werden einen tollen Abend haben und es ist mir, auf Deutsch gesagt, scheißegal, was da heute passiert, ob jetzt jemand von mir schlecht denkt oder was auch immer. Wir werden ein tolles Konzert haben, tolle Momente. Und ob du mich irgendwann anrufst oder ich dich, glaube, dass dieses Denken, was man vorher mal hat, ja, kann der einem jetzt einen Vorteil bringen oder so, das habe ich einfach nicht mehr. Und das ist so befreiend, weil ich weiß, deswegen wird es wahrscheinlich noch authentischer heute Abend auf der Bühne. So. Und vorher war es oft so, man muss sich beweisen, wird der mich jetzt wieder anrufen oder wird er schlecht über mich reden? Und ich glaube, das war die größte Last, die mir von den Schultern gefallen ist, seit ich dann die Firma hatte und sage, hey, ich bin nach wie vor der gleiche Musiker mit all dem Herzblut, aber ich bin nicht mehr von diesem Business abhängig. So. Und das hat bei mir ganz viel Knoten gelöst. Jetzt im Nachgang, wo ich das höre. Und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen so in dieser Szene. Man sieht immer nur die schönen Momente, wie jemand auf Tour ist und du siehst nur diese geilen Momente immer bei Instagram.
Aber love my job.
Ja, genau. Ja. Und dieses alles eine Family. Aber wenn dann jemand nach 2 Monaten nach Hause kommt, steigst aus dem Tourbus aus, aus dem Nightliner und dann ist daheim nix oder so. Viele sind ja dann auch Single. Ne? Ich war damals zum Beispiel Single zu der Zeit, kommst du irgendwie von der Tour nach Hause oder so, hast dieses Happy Family und dann kommst du, dann ist da nix mehr. Dann auf einmal die vermeintlichen Freunde sind in der nächsten Produktion und du bist erstmal wieder weg vom... Ne? So, also das ist, glaube ich, diese Schattenseite.
Ja gut, dieses vermeintliche Freunde klingt vielleicht ein bisschen hart. Also das ist, glaube ich, der Illusion darf man sich nicht hingeben, dass...
Also nicht falsch verstehen. Ich habe
alle Kollegen deine Freunde sind.
Nee, das nicht. Ich habe auch ganz tolle Freunde nach wie vor aus der Musikszene. Da sind ganz tolle Freundschaften entstanden. Aber oftmals, du weißt vielleicht, was ich meine, wird dir so ein bisschen suggeriert, hey, alles so ein bisschen Happy Family und letztendlich...
Ja, aber das ist, glaube ich, eine Dynamik, die entsteht, weil es allen einfach auch besser gehen sollte. Auf einer Tour oder in einem bestimmten Kontext im Rahmen von einer Band. Ne? Alle wollen so ein bisschen so ihren Teil dazu tun, dass sich alle wohlfühlen. Also im Idealfall. Mhm. Ne? Also zumindest kenne ich das so, dass dann Störfaktoren, also gerade dann Bandmitglieder, die schlechte Stimmung oder irgendwie hintenrum was reinbringen. Das kenne ich eigentlich fast gar nicht mehr. Solche, die schalten sich irgendwann selber aus mit ihrem Verhalten. Ne? Also das ist schon, aber man darf das quasi, ich glaube, man darf es nicht mit wirklicher Freundschaft oder Familie verwechseln, weil das entsteht tatsächlich, das entsteht auch, kann auch in so einem Rahmen entstehen, aber glaube ich viel seltener, als man denkt. Ne?
Ich glaube, was da auch wirklich nochmal reinspielt, also war jetzt nur meine Erfahrung von den letzten Jahren, du hast jetzt Familie, Kinder, ne? Das ist vielleicht nochmal eine andere Basis, aber ich kenne auch ganz viele Musiker, die das Leben haben oder wie ich hatte. Mhm. Ich war zu der Zeit, hatte keine Familie, keine eigenen Kinder. Es ist eh schon bei vielen Musikern so, dass dieses Tourleben und viel Wegsein eh nicht der beziehungsfreundlichste Job ist, wenn du dich dafür entscheidest, nur vom Spielen zu leben, wie ich das gemacht habe. Ja. Und dann, glaube ich, ist diese Gefahr größer, das habe ich oft hinterfragt, weil du es gerade ansprichst, ich habe ganz oft gedacht, ja okay, entstehen da Freundschaften und vielleicht auch zu viel reininterpretiert, weil ich dachte, hey, das ist vielleicht diese Ersatzfamilie, die man dann hat, ne? Und dann kommst du nach Hause und dann ist da nichts, also keine eigene Familie, keine Kids, was auch immer. Ich glaube, das war für mich nochmal so ein bisschen doppelt hart.
Ja.
Und das habe ich von vielen gehört. Mhm. Also kenne ich einige, die mir gesagt haben, hey, das empfinde ich auch so. Ich bin gerade auch irgendwie Single, nicht in einer Beziehung. Ich komme nach Natur nach Hause, dann kommst du in eine leere Wohnung und du hast nochmal diesen härteren Aufprall von dem Tourblues oder so.
Ja. Ja, der Aufprall ist oder so hart, ne? Also, wenn du jetzt von Natur kommst und quasi jeden Tag volle Bühnen hattest, also beziehungsweise volle Säle und viel Applaus bekommen hast, dann kommst dann nach Hause, gerade mit kleineren Kindern, und dann heißt es so, jetzt bring Müll raus, mach die Windeln.
Aber denkst du nicht, das erdet auch so ein bisschen?
Also, natürlich. Aber es ist ein anderer harter Aufprall. Ne? Ich glaube, es ist generell gut, auch und besonders als Musiker, wenn man sich einen Freundeskreis behält, der nicht unbedingt im selben Berufsfeld verortet ist. Ne? Ja. Ist schwer. Ist auch schwer, diese Freundschaften zu pflegen, gerade dann, wenn man unregelmäßig da ist und auch unregelmäßig unterwegs ist.
So war das bei mir halt oft. Ja,
ne? Genau. Und
irgendwann nach dem 10. Mal fragen, wirst du halt nicht mehr für einen Geburtstag angerufen, weil du halt jedes Mal sagst, ich bin eh nicht da.
Ja, so, ne?
Das war oft so.
Ja, zu dem Punkt, den du gerade erwähnt hast, dass du die ganze Zeit auch am Checken bist. Also dieses Netzwerken unter Musiker. Ich rufe dich für einen Gig an, rufst du mich dann an oder ne? Also jetzt mal so und ne, also auch diese Ängste, die du gerade damit auch ja formuliert hast, ne? Also verbunden hast, da würde jetzt vielleicht auch der ein oder andere Dude oder Dudes, das ist eine weibliche Form von Dude.
Also das habe ich mich noch nie gefragt.
Ich glaube, Dudes ist ganz cool. Also ich kenne da so einige, die da, glaube ich, ein bisschen mehr von sich überzeugt sind und sagen, ich rufe mich einfach an, weil ich ein geiler Typ bin. Ne? Also diese Selbstüberzeugung, hast du die irgendwann erreicht gehabt, an dem Punkt, wo du eigentlich nur als live spielender Trompeter unterwegs warst? Zu sagen, okay, so die Leute, die kennen mich jetzt, die wissen, was sie an mir haben und was ich mitbringe und ja, take it or leave it.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin nicht der Typ, der von sich aus sagt, ich bin so ein geiler Typ, ich werde eh angerufen. Also ich glaube, ich Wert bewusst so, aber ich bin eher, glaube ich, immer so jemand, der eher kritisch hinterfragt und auch das drumherum sieht. Also ich meine, zu der Zeit oder in den letzten Jahren, wenn ich so sehe, meine Kollegen um mich rum, die heute in den Produktionen, wie jetzt Fernsehproduktionen, also sitzen, wie Lorenzo Ludemann, Tobias Weidinger, der jetzt noch ein bisschen älter ist, aber das waren ja die Leute, die in den Popproduktionen saßen und sitzen, und es war für mich halt immer so, das sind so fantastische Spieler, mit so Leuten misst du dich gerade, und deswegen war es für mich nie selbstverständlich zu sagen, ich bin schon ein guter Typ, ich werde angerufen. Also ich sage auch heute, dass ein Lorenzo oder ein Tobias Weidinger, der spielt einfach besser als ich Trompete. Punkt. Mhm. So. Also die haben irgendwas schon von Anfang an mitbekommen, wie so ein Till Brönner, der irgendwann mal gesagt hat, hey, es gibt einfach Leute, die sind schon sehr gut ausgestattet mit sehr viel, was die mitbringen, und müssen sich nicht mehr so viel erarbeiten. Und bei mir war es umgekehrt, ne? So wächst in so einem Dorfmusikverein irgendwie, hast einen scheiß Lehrer, musst alles irgendwie. Also ich hatte das nie. Ich musste mir alles irgendwie erarbeiten, und es kam irgendwann an meine Grenzen, dass ich gesagt habe, die Leute.
Ja, wobei, wenn ich jetzt die angesprochenen Kollegen in meinem kleinen Hinterohr höre, dann sagen die mir gerade auch, hey, aber ich habe auch gearbeitet. Ne?
Also
und
keine Frage.
Ich hatte letztens den Matthias Schriefe bei mir dann auch zu Gast, ne? Wo man ja auch sagen, der ist ja mit einer ordentlichen Portion Talent und Genialität beglückt, aber der hat dann auch erzählt, ne? Wie sehr der auch in der Schulzeit geackert hat, wie sehr der dass er selber dann irgendwie die Schulbigband geleitet hat und geguckt hat, dass alle Leute zur Probe kommen und Noten geschrieben hat und dann Bass gespielt hat, als kein Bassist da war. Und
also absolut, das wollte ich denen noch gar nicht absprechen, dass die alle hart gearbeitet haben, keine Frage. Aber ich glaube, manche der Kollegen, denke ich, haben so ein gewisses etwas schon mitgebracht.
Ja, ja.
Keine Ahnung, bei uns Trompeter
Grundkapital
ja, wirst du ja auch ganz oft gemessen, gerade in diesem Horn-Section-Bereich, Thema Lead-Trompete, Thema ne, Technik, was auch immer. Und ich habe einfach immer wieder gemerkt, anderen fällt es leichter. Ich komme da einfach an Grenzen, dass ich für mich gemerkt habe, das kann ich jetzt heute sagen. Ne? Damals hätte ich mir das ja nie so eingestanden, aber heute sage ich, wo ich nicht mehr so davon abhängig bin, hey, das sind einfach, was Technik angeht, bessere Trompeter als ich.
Ja.
Ob dass ich genauso viel Musikalität in mir habe und Gefühl und was auch immer, das ist auf dem anderen Blatt. Aber technisch gesehen spielen diese Jungs besser als ich Trompete, was Horn-Section angeht, Punkt. Und das war für mich immer so ein Faktor, wo ich schon gemerkt habe, hey, ich habe das jetzt alles bis zum gewissen Grad für mich total ausgereizt und die Sachen, die ich machen wollte, gemacht und ich glaube auch ganz gut, aber immer dagegen anzukämpfen, was anderen viel leichter fällt schon, das war irgendwann so ein Punkt, habe ich mich gefragt, will ich mein ganzes Leben lang immer dagegen ankämpfen? So, ja, gibt's einfach Leute, denen das leichter fällt, denen es besser von der Hand geht. Bin ich da überhaupt richtig? So, also die Fragen kamen irgendwann.
Ja, dann auch irgendwann Prioritäten setzen. Ne? Also mir ging das in bestimmten Bereichen ähnlich als Saxonist, wo ich dann gesagt habe, okay, brauchst du jetzt jemanden, mit dem du irgendwie Charlie Parker Tunes rauf und runter spielen willst, dann ruf mich nicht an. Ich mache das gerne und ich höre auch gerne Bebop, aber es gibt bessere Bebop-Saxonisten als mich. Oder dann auch irgendwann Thema Big Band. Also ich schreibe halt sehr viel, da kommen wir vielleicht gleich zu, aber als Big Band-Spieler musst du als Saxonist heutzutage Flöte, Klarinette etc. alles ziemlich gut beherrschen. Und ich habe mich dann irgendwann aufgehört zu fragen, warum ich da nicht so richtig reinkomme, weil ich auch einfach mir eingestehen musste, ich bin nicht bereit, diese Zeit zu investieren, um diese Instrumente richtig gut zu beherrschen. Mhm. Weil ich dann nämlich neben dem Spielen halt auch das Schreiben habe. Also Schreiben eigene Musik oder aber auch Schreiben von Arrangements. Und dann mir gesagt habe, okay, das hat für mich mehr Priorität. Mhm. Und dann auch relativ entspannt sagen konnte, da und dafür gibt es vielleicht jemanden, der besser geeignet ist.
Ja, also weißt du, weil du hast eben das Wort Hamsterrad, habe ich, glaube ich, dann scheinbar ja auch benutzt.
Ja,
hast das du. Ding ist, wenn du da drin steckst, so fühlt sich jetzt für mich 3 Jahre, ich glaube, das ist jetzt 3 Jahre her, dieser Post, von außen jetzt kann ich das sagen. Damals war ich ja genau in diesem Hamsterrad und habe nur gesehen, hey, es geht ja nur in diese Richtung. Ich bin abhängig davon. Ich habe mich dafür entschieden, für ein Leben als Berufsmusiker, als Trompeter, der vom Spielen und vom Schreiben lebt. Das heißt, es gab weder irgendwie Unterrichten. Wobei, was ich immer so gemacht habe, das hat so ein bisschen damals eine Grundmiete finanziert. Ich habe immer Big Bands geleitet, weil ich auch viel geschrieben habe und hatte dann in Köln 1, 2 Big Bands, die ich geleitet habe. Ne? Also rückblickend kann man, glaube ich, sagen, meine Stärke war schon immer, Sachen auf die Beine zu stellen, Sachen zu organisieren, immer der zu sein, der mehr macht, der, ne, aber es gibt ganz klar Trompeter in dem, was ich gemacht habe, die besser spielen als ich. Und das kann ich mir heute von außen irgendwie eingestehen. Damals wollte ich das vielleicht nicht oder hab das schon immer wieder so gemerkt und teilweise gedacht, oh, du musst immer wieder Dinge kaschieren, die anderen leichter fallen, aber du willst doch dahin und es ist doch dein Herzblut und
Du kannst jetzt nicht einfach sagen, das ist jetzt so,
sondern es gab eben nur diesen Weg und das hat sich immer irgendwie angefühlt, als kostet es mich unfassbar viel Energie. Also ich weiß noch, als dann diese Fernsehsachen anfingen, die ich lang mit wahrscheinlich auch einer deiner Kollegen, ein sehr guter Freund, Oleg Hofner aus Hamburg, toller Saxophonist, mit dem ich schon jahrelang diese ganzen Horn-Section-Sachen dann gemacht habe und dann damals zusammen diese Fernsehproduktion, dann habe ich Oleg mit dazugeholt und wir haben dann zusammen die Section-Sachen geschrieben und diese ganzen Fernsehshows dann für, dann waren wir ja die Fernsehband von Luke Mockridge und so und haben diese Sat.1-Shows gemacht und es war eine unfassbar schöne Zeit, aber ich habe, dann kam so eine Musikshow, da waren wir auch die Fernseh, es war dann Pro7-Produktion Und ich habe immer wieder gemerkt, du bist als Trompeter auf einem absoluten Präsentierteller. Also gerade in dieser Besetzung war ja nur Trompete und Sax. Mhm. So, und dann, keine Ahnung, wenn Oleg Sachen geschrieben hat, so, und dann kriegst du morgens die Arrangements und dann waren vielleicht gewisse Sachen, die von der Range einfach sehr hoch waren, wo ein anderer Trompeter drüber lacht und sagt, er ist doch super easy zu spielen. Für mich war das immer eine Herausforderung zu sagen, ich muss mir jeden Ton von der Range erkämpfen und erarbeiten. Und dann in so einer Fernsehshow, wo du weißt, hey, es sind teilweise Live-Sendungen,
ja,
war ich einfach, ich habe das immer gut bedient so und auch teilweise dann musste ich Sachen vielleicht nochmal umschreiben oder was auch immer. Aber das Ergebnis hat meiner Meinung nach immer so gestimmt. Aber es war nie so, dass jemand gesagt hat, Björn, kannst du alles hinlegen, egal wie hoch das ist und so. So, es war immer für mich eine gewisse Anspannung.
Es war auch so. Stress.
Es war also, Stress.
Ja.
Es war Stress. Und es gab auch Zeiten.
Und sind wir mal ehrlich, wenn sich der Saxonist mal verspielt, dann ist es nicht ganz so schlimm.
Das war ganz
hört
oft
man nicht so, aber wenn der Trompeter kiekst, einfach einen Halbton daneben liegt, dann hört das jeder.
Und es war wirklich, hat mir zum Schluss wirklich Stress gemacht. Ich hatte Gott sei Dank tolle Kollegen in dieser Fernsehband, auch damals dann Berliner Keyboarder Erik Krüger, der, mit dem ich auch viel darüber, oder ganz tolle Stefan Emig, Perkussionist.
Ja, super Typ. Ja.
Ganz, ganz tolle Leute um mich rum, mit denen ich sprechen konnte und gesagt habe, Leute, ich habe gerade richtig Stress. Das war irgendwann so die dritte Staffel. Da fing das an. Sobald dieses Licht von der Live-Sendung anging, vom Kamera, dieses rote Licht, hat sich irgendwas in mir zusammengezogen. Es hat mich gestresst. Es war nur noch so, ich muss da durch und nicht mehr diese Freude. Auf der anderen Seite hat mich das jeden Tag unfassbar fasziniert, in dieses Fernsehstudio reinzukommen, diese Lichter, diese Atmosphäre. Es gab für mich nichts Schöneres. Sobald ich auf der Bühne saß und das Licht anging, ging mein Körper nur noch in Stresshaltung. Und da habe ich dann ganz viel mit den Kollegen, die auch gesagt haben, Björn, ey, du bist ein Teil dieser Band, du bist ein toller Typ, wir schätzen dich, mach dir nicht so viel Stress, du spielst gut. Das hat mir sehr viel geholfen, da dann durchzukommen. Aber ich glaube, das beantwortet so diese Frage. Ich war in so einem Hamsterrad, und ja, nicht so derjenige, der gesagt hat, mir ist alles scheißegal. So, fällt mir alles ganz, ganz leicht.
Ja, also gerade wenn es in diesem Bereich geht, die Trompeter, also ich glaube, das ist jetzt so sehr musikerinnen-spezifisch.
Ja.
Ob man jetzt als Trompeter Lead-Trompeter oder eher ein Solo-Trompeter ist oder beides. Mhm. Ich glaube, ich kenne genug Beispiele von jeder dieser Kategorien und ich glaube, das können manche andere Instrumentalistinnen gar nicht so richtig nachvollziehen, also auch Saxonisten nicht, was da in den Köpfen vorgeht und dass manche halt wirklich diesen Stress haben, eine Klemme vor hohen exponierten Stellen und das dann lieber abgeben und andere gehen dahin und sagen, hier bin ich.
Genau.
Mit so einer richtigen, wie man es unter uns Musikerinnen auch dann irgendwie kennt, Liedtrompeter-Manier.
Ja. Aber weißt du, das Ding war bei mir, auf der einen Seite habe ich gemerkt, immer mehr so von Jahr zu Jahr, und habe auch für mich definiert, ich bin kein geborener Liedtrompeter. Mhm. Da gibt's Typen, die spielen so viel besser als ich und mit so viel mehr Leichtigkeit. Aber dann bist du, um nochmal drauf zurückzukommen, in diesem Hamsterrad und hast diesen Ehrgeiz zu sagen, ja, aber ich war da Anfang 30 oder so, Ende 20, dann hast du ja diesen Ehrgeiz und sagst, ja, aber ich sag doch jetzt nicht, nee, das ist war's und jetzt lehne ich mich zurück oder mach irgendeine, sondern dann sage ich ja jetzt umso mehr und dann arbeite ich noch härter. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich getrieben durch meinen Ehrgeiz, aber auch durch dieses krasse Herzblut, um das zu machen, mir immer mehr Stress gemacht habe und immer mehr Druck und immer mehr vielleicht auch Sachen angenommen habe, die mich in diese Stresssituation gebracht haben.
Ja, nicht gesund.
Nicht gesund.
Also nicht, also zumindest wenn du auch in dieser Position steckst. Also wir haben gerade über meinen Schwiegervater Martin Ernst gesprochen, der damals diese RTL Allstars Band quasi gemanagt, aufgebaut hat, zusammengestellt hat. Und er selber spielt Hammond-Orgel. Er hat aber Also er ist auch Kirchenorganist und hat dann seine Liebe für Hammond. Und ne, ist Keyboarder, auch jahrelang MD bei verschiedenen Künstlern. Mhm. Hat aber auch immer, und das würde er heute wahrscheinlich noch genauso sagen, hatte mal gesagt, schau zu, wenn du dir eine Band zusammenstellst, dass alle um dich herum besser sind als du. Aber ja, du der Chef bist.
Ja.
Dann hast du den größten Spaß beim Spielen. Und klar, und als Chef, also da spielst du deine anderen Qualitäten aus. Ne? Und im Prinzip ähnlich, wobei an der Stelle natürlich dann nicht so physische Stressmomente dazukommen. Als Keyboarder ist es vielleicht doch was anderes als jemand, der jetzt da oben eben mal ein F3 nageln muss, ne?
Ich glaube, ich habe das ja dann auch in diesen Postproduktionen bei der Fernsehzeit, habe ich ja danach mit viel in der Regie gesessen, wenn wir Sachen uns angehört haben oder teilweise Sachen nochmal auch von Produktionsseite abgeändert wurde. Du bist halt auf diesem Präsentierteller sehr exponiert. Und wie du schon sagst, da waren auch ständig in so einer Produktion mal ein falscher Ton vom Keyboarder, vom Gitarristen, auch vom Saxophonisten. Aber das versendet sich, das hörst du halt nicht so. Ja. Aber jeden falschen Ton auf der Trompete hörst du halt so krass. Und das ist mir damals dann noch mehr bewusst geworden in so einer Zweierkombination Trompete-Sax. Ich glaube, dann kam eben eins zum anderen. Ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden. Es war eine super Zeit, aber ich habe einfach gesagt,
du hast einen anderen Weg.
Es hat mir super viel Stress gemacht zum Schluss. Ja. Und ja.
Du hast sozusagen dann, also du hast dir das dann, und das finde ich jetzt auch so, das finde ich auch, deswegen spreche ich es, glaube ich, auch an. Und deswegen finde ich das super, dass wir hier drüber reden. Du hast dir das selber eingestanden, dass dich das stresst. Und hast dich entschlossen, dieser Stresssituation nicht weiter auszusetzen. Und hast dann einen Plan B, ob jetzt mehr oder weniger zufällig, kriegen wir jetzt vielleicht gleich raus, aber hast dann Plan B in die Tat umgesetzt, der für dich jetzt hervorragend funktioniert. Was ist passiert?
Naja, es kam ja dann Corona, also zu der Zeit, kurz vor Corona, habe ich eigentlich ziemlich das gemacht, worauf ich 10 Jahre hingearbeitet habe. Ich hatte diese Fernsehshow, auch wenn die mich zum Schluss gestresst hat. Aber ich habe das gemacht, was ich liebe, diese Zeit drumherum, die Proben mit den Künstlern, mit denen wir also eigentlich wie damals diese ganze Stefan Raab-Zeit, was dann die Heavy Tones so erlebt haben, hatte ich mit dieser Zeit, als wir Fernsehband von Luke Mockridge waren. Wir hatten, da sind für mich auch Kindheitsträume wahr geworden, mit David Hasselhoff, mit Fanta 4, mit denen haben wir alle live gespielt im Studio. Das war eine wahnsinnig schöne Zeit. Dann war ich parallel mit Stefanie Heinzmann auf Tournee, auch eine Künstlerin, wo ich sowas von musikalisch dahinter stehe.
Stimmt, das habe ich gesehen, und zwar aber alleine als Trompeter, kann das sein?
Genau, das war so, dass damals, also unser Schlagzeuger von der Fernsehband, Pat Farr aus Köln, ein ganz toller MD und Drummer, mit dem haben wir ja damals dann die Fernsehsachen gemacht, und bei Stefanie hat eigentlich immer oder immer noch, wobei jetzt spielt sie ja gar nicht mehr mit Bläsern, aber war eigentlich immer Tobi Weidinger, ne?
Ja.
Hat bei Stefanie gespielt. Und zum Schluss, es war oft mal eine Zweier-Section, Trompete, Sax, aber es gab auch einfach kleinere Shows, wo man dann gesagt hat, hey, wir produzieren so einen gewissen Backing-Track, haben wir dann im Studio oder die, teilweise auch bei ein, zwei Songs, ich dann später noch, haben wir ein paar Backing-Tracks produziert und die liefen dann mit und dann hat dann nur noch eine Trompete live drauf gespielt.
Ja.
Und dann gab es größere Shows, da war dann Bläser-Section, Zweier- oder Dreier-Besetzung. Naja, und dann gab es so eine Sommertour und Tobi konnte nicht, weiß nicht, was der damals gemacht hat, auf jeden Fall habe ich das dann gespielt. Und das war so für mich das Schönste, was ich machen durfte, weil ich hinter Stefanie, hinter dieser ganzen Musik, der Band-Vibe, dann Fernsehen, also eigentlich alles, worauf ich 10 Jahre hingearbeitet habe. Da gab es ein Video, das habe ich die Tage nochmal beim Film, das rundet ganz kurz ab, bevor wir zu dem nächsten Thema kommen, weil du eben jetzt diesen Post vorgelesen hast. Es gab das allererste Konzert mit Stefanie. Und irgendjemand aus dem Publikum, ich glaube ein Techniker von uns oder so, hat das gefilmt. Es gab eine Bandvorstellung. Also wir hatten eine Woche hier geprobt und Produktionsfahrt und dann gab es das erste Konzert. Und dieses Ganze, auch Stefanie ist so ein herzlicher Mensch, ne? Du kennst sie auch so von der Art, ne? Und man weiß, dass sie eh sehr herzlich und empathisch ist. Und dann gab es die Bandvorstellung. Und dann hat sie mich vorgestellt und auch so ein paar sehr warme Worte und ne, wie gut dass ich da in dieses Ding passe und bla bla bla. Und ich stand da, es waren glaube ich so 5000 Leute in so einem Festival, in so einem Zelt, das weiß ich noch, Zeltfestival. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich konnte das nicht zurückhalten. Und da ist alles aus mir rausgebrochen, was 10 Jahre sich in mir aufgestaut hat. Dieser Kampf, dieses nach Köln zu kommen, angefangen von sich in einer Band zu bewerben aus Unwissenheit, ja, dann von Leuten belächelt zu werden und trotzdem immer weiter zu kämpfen, sich immer da hochzuarbeiten und noch mehr zu machen. Und dann stehe ich mit einer Künstlerin auf der Bühne, das, was ich immer machen wollte. Und ich habe wirklich, und da hat sie mich in den Arm genommen und gesagt, ah, wir sind heute alle krass emotional. Und so, ich habe Rotz und Wasser geheult auf der Bühne. Und das Publikum irgendwie ausgerastet. Ne? Mhm. So war ein super Moment, also ein bisschen unangenehm, aber in dem Moment, ich konnte es nicht anders. Und das beschreibt es ganz gut, was bei mir emotional sich über diese Jahre an Druck und Stress und Herzblut aufgestaut hat. So. Dann kam Corona, dann war live alles weg. Ne? Viele Musikerkollegen tatsächlich in ein Loch gefallen auch, muss man ja leider so sagen. Ne? Dein Beruf, du kannst den nicht mehr ausüben, dann musst du wie so ein Bittsteller, ne? Irgendwie Sozialhilfen beantragen, ne? Und sitzt zu Hause rum und kannst nichts machen. So. Also viele, nicht
ja,
alle.
Viele, so. Ja.
Und bei mir war es so, und ich glaube, das spiegelt dann so ein bisschen wieder meinen Grundcharakter. Ich habe dann gesagt, nee, dann jetzt wieder erst recht und wieder was Neues, weil ich dieser Typ bin, immer was auf die Beine stellen zu können und zu müssen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir hatten in Ehrenfeld eine Immobilie gefunden. Das war so eine alte Fabrikhalle, waren teilweise Proberäume drin. Da war eine Riesenhalle, die stand leer. Und dann bin ich zu den Pächtern hin, da habe ich überlegt, hey, dann könnte ich doch in Richtung Studioproduktion gehen, weil ich habe immer schon gern so Songwriting und Produzentensachen und Arrangements. Da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mehr in die Richtung Produzieren. Und dann, jetzt muss ich wieder sagen, mein Background, bevor ich Musik studiert habe, habe ich ein Ingenieurstudium gemacht. Also ich habe das auch abgeschlossen, weil ich mal die Baufirma meiner Familie hätte übernehmen sollen. Das heißt, ich habe früher ein Ingenieurstudium gemacht und danach habe ich erst Musik studiert. Das heißt, ich bin sehr auch in diesem handwerklichen Thema drin und allem. Dann haben wir diese Halle gefunden, ein Freund und ich. Und da habe ich gesagt, hey, pass auf, ich miete diese Halle an, ich baue da ein Tonstudio rein, ihr bezahlt das Material und ich krieg nachher irgendwie einen guten Kurs für die Miete und ich kümmere mich hier um alles, ich baue euch diesen Part der Halle aus. Dann haben die gesagt, ja, okay, alles klar. Die wollten da jetzt mittlerweile gibt es da ein paar Studios, aber ich war so der Erste. Und es war wirklich ein absolutes Drecksloch, das kannst du dir nicht vorstellen, da war nichts drin. Und dann haben wir da ein Jahr in Corona, das war meine Corona-Therapie sozusagen, habe ich ein Jahr jeden Tag handwerklich dieses Studio gebaut. Alles neu, Wände rausgerissen, Estrich gelegt, Elektrik, Dach gedämmt, Lüftungsanlage rein, also alles. Da war sogar Philipp Sindy da, der hat mir einen Tag geholfen, ein bisschen handwerkeln.
Ja, hat er erzählt.
Und das war eine super Zeit, ein Jahr lang. Da haben wir das Studio gibt's auch noch, das betreibe ich mit einem Partner, wobei ich bin da halt fast gar nicht mehr. Julian ist Toningenieur und Tontechniker und der macht da Produktion. Und dann haben wir das ein Jahr gebaut, ein super schönes Studio. Dann haben wir da auch einige Songwriting-Sessions und so gemacht. Und im Zuge dessen, und deswegen bin ich auch so überzeugt davon, dass das auf meinem Weg alles so hätte sein sollen, wie es heute ist, habe ich mich halt viel mit Raumakustik, ne? Es hat mich fasziniert, wie sich so ein Raum, der total scheiße klingt, verändert. Ich bin eh so ein feinfühliger Mensch, dem auch Ruhe und Atmosphäre wichtig ist. Dazu gehört halt für mich Akustik, Licht, ne? Wie fühlt man sich in so einem Raum? Naja, und das hat mich total fasziniert, wie sich dieser Raum so verändert hat. Da hatte ich auch so ein paar Akustiker immer wieder, weil ich hatte ja nicht so viel Ahnung davon. Und dann haben wir diese ganzen Absorber quasi selber gebaut, nach Vorgabe von den Akustikern, weil ich halt dieses handwerkliche Know-how auch hatte. Und dann haben halt viele immer mal gesagt, ey, das sieht ja super schick aus und nicht einfach so, wie manche sich das zusammenklöppeln. Hast du mir überlegt, das für andere Studios so zu machen? Und dann kam so ein bisschen immer wieder so dieser Gedanke. Und dann habe ich aber gesagt, ja, weiß ich nicht, mal gucken. Und mich immer mehr damit beschäftigt. und habe dann mal so den Markt analysiert. Hey, was gibt's denn so an Schallabsorbern? Ja, also dieser klassische Begriff. Dann findest du halt so Musikhäuser, Thomann, kriegst du so ein, auch so ein, wirklich muss man sagen, ein hässliches Ding, ganz simpel zusammengebaut für ein paar hundert Euro. Jetzt auch nicht so effizient, jetzt aus heutiger Sicht, weiß ich das natürlich jetzt, wo ich mich mit dem ganzen Thema ganz tief beschäftige. Aber ich habe irgendwie gemerkt, so richtig hochwertig oder im Designbereich gibt es das gar nicht so auf dem Markt. Und auch nicht in Deutschland produziert und auch nicht wirklich nachhaltig, sondern entweder hast du irgendwie so Basotec, Schaumstoffe, whatever. Und so ist die Idee dann entstanden, die Firma zu gründen. Und dann wollte ich das damals mit meinem Partner im Tonstudio machen. Und dann, wie das immer so ist, ne? Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen meine Stärke, dass dann alle gesagt haben, ah ja, Absorber gibt's doch schon, das kann doch nicht erfolgreich werden. Warum sollen wir da jetzt die tausendste Firma gründen? Habe ich gesagt, okay, dann mache ich es allein. So, weil es startet immer mit Machen. Das ist so mein Motto. Ja, und dann habe ich mich in eine Schreinerei eingemietet in Corona-Zeiten, habe mir Holz gekauft aus dem Bauhaus und habe da so Dinger zusammengeklöppelt und Prototypen gebaut. Und so ist das entstanden. Und dann...
Also das sind im Prinzip hochwertige, also auch vom Design her ansprechende Schallabsorber, die die Raumakustik im besten Falle positiv beeinflussen.
Also heute jetzt nach, ne, jetzt 6 Jahre weiter, die Firma gibt's ja jetzt 6 Jahre schon, ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Was wir heute machen ist, aber vielleicht erzähle ich zuerst die Anfänge, weil die Idee war, ich baue Akustikbilder, ne, also Absorber kennt man ja. Ein Schallabsorber ist ja quasi vereinfacht gesagt ein Holzrahmen mit einem Dämmmaterial. Das ist bei vielen so Schaumstoff, Basotec oder Steinwolle, was auch immer. Und dann irgendwie mit einem Stoff ein bisschen umspannt und diese Dämmung absorbiert, wir müssen rechts, genau, diese Dämmung absorbiert den Schall und verbessert dadurch die Raumakustik.
Ja.
Das ist ja vereinfacht gesagt ein Schallabsorber.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, man kann das ja noch schön machen, als jetzt nur mit einem einfarbigen Stoff, dann macht man so ein Bild, ne? Bedruckt den Stoff oder so, dann sieht es eher aus wie ein Bild. Naja, das war so die Grundidee. Dann habe ich damals einen Online-Shop gebaut, eine Homepage, also mich in alles reingefuchst. So morgens in der Werkstatt gestanden, in der Schreinerei, mittags irgendwie mich mit Shop-Systemen beschäftigt. Homepage, Name, alles, ne? Das hat ja auch ein Jahr gedauert, bis dieses Akustikwerke und Online-Shop für hochwertige Akustikbilder.
Also jetzt mal, ja, mal ganz kurz zwischen, du hast quasi ein Jahr lang alleine diese Idee verfolgt.
Genau.
Also in der Zeit, wo eh nicht so viel passiert ist, aber du hast es alleine gemacht.
Genau. Wieder. Wow. Wie alles so in den letzten Jahren, also auch damals diese Bläser-Section aufgebaut, uns quasi da in der Szene auch Namen gemacht, ne, Produktionen gemacht. So. Also es war immer schon so, dass ich derjenige war, der Dinge gemacht hat und auf die Beine gestellt hat. So. Und so war es jetzt auch hier wieder. So. Aber ich muss sagen, ich war damals auch, jetzt, wir haben uns getrennt vor ein paar Jahren, hatte ich auch eine tolle Partnerin, die mich da sehr unterstützt hat, die auch sehr Designer, also sie kam aus der Modebranche und wir haben viel gebrainstormt, was Namen anging, was auch teilweise, ne, jede Stofffarbe bei meiner Firma hat einen eigenen Namen und so, ne, also es war alles schon sehr durchdacht. Es hat dann so ein Jahr gedauert und dann gab es eine Homepage, Akustikwerke, Online-Shop für hochwertige Akustikbilder. So, dann fängst du an, irgendwie Online-Marketing zu machen, so, dass bei Google die Leute das finden. Nur das Ding war bei uns, nach wie vor heute, aber damals war es auch schon so, dadurch, dass wir das in Köln alles handfertigen und aus komplett nachhaltigen Naturmaterialien, kostet bei uns so ein Bild 1000 Euro und im Internet kriegst du so ein Ding aus China für 200 Euro. So. Ergo, die Leute, die im Internet einfach in so einem Shop ein Bild kaufen wollen, die gucken ja gar nicht, was ist der Mehrwert oder was auch immer. Die haben gesehen, 1000 Euro gegen 200, also Akustikwerke weg. So ging das 3-4 Monate, dass ich dachte, scheiße, das Konzept funktioniert nicht. Es war am Anfang, es lief überhaupt nicht. Ja. Ne? So, ständig das Konto leer, laufende Kosten, kurz vor Pleite, so ging das fast ein Jahr. Dann habe ich gesagt, okay, du kannst jetzt den Laden dicht machen oder du erfindest dich wieder neu. Habe ich mich wieder irgendwie neu erfunden und überlegt, was können wir denn machen? Also habe ich gedacht, ey, du bist doch Ingenieur. Muss man dazu sagen, es gab dann einen Kunden, der hat uns angerufen, die hatten eine Physiopraxis. Die sollten wir ausstatten. Da dachte ich, okay, das ist endlich der rettende Auftrag. Ging es um eine Riesenfläche, so irgendwie 50 Bilder. Also wäre richtig gut gewesen. Und ich bin dann dahin und mit meiner, also ich habe schon auch, glaube ich, so eine sehr empathische, gewinnende Art für Leute, dass das ist auch bis heute noch so, dass unsere Kunden sagen, man vertraut mir einfach und weiß, ich will keinem was Schlechtes oder irgendwas andrehen, was nicht funktioniert, sondern ich suche immer eine gute Lösung, gehe auch immer persönlich raus, erst wenn jeder zufrieden ist. So. Und das haben die damals auch gemerkt und die Inhaber haben dann gesagt, hey super, wir finden die Qualität mega und alles und das passt. Die hatten noch das nötige Budget. Ich das Angebot alles fertig gemacht, dachte so, das ist jetzt endlich der Wandel. So. 2 Wochen später, die sich immer noch nicht gemeldet. Dann habe ich dann irgendwann mal nachgefragt, hey, wie sieht's denn aus? So. Und dann haben die gesagt, es war zufällig jetzt, weil die waren die Praxis am Umbauen, war hier ein Akustiker und der hat hier Messungen und Berechnungen gemacht und das fanden wir seriöser als das, was sie nur anhand von Aufmaßen gemacht haben. Und da habe ich mich gefühlt wie so ein Scharlatan. Ne? Das war so einmal nochmal mit dem Hammer komplett drauf. Also der Unterschied war damals, ich habe mich dann viel in Fachbücher eingelesen, auch mit anderen Akustikern unterhalten. Und es gibt so eine ganz grobe Faustformel, die besagt, wenn du einen Raum planst, dann ist so ein Drittel der Grundfläche, wenn das Absorptionsfläche ist, dann hast du einen Raum schon mal sehr, sehr gut im Griff. Dann solltest du noch gucken, so dass keine gegenüberliegende Wand. Ne? Also es gibt so ein paar Sachen. Und so habe ich das damals immer geplant, also immer mit bestem Wissen und Gewissen, aber natürlich nicht mit Messequipment und berechnet und mit Mikrofonen. So. Naja, und dann kam dann dieser Akustiker, der hat das gemacht und das fanden die, weil ne, der Deutsche, muss man ja sagen, der will gerne eine Gewährleistung und eine Sicherheit und das fanden die eben seriöser. Im ersten Moment, ich weiß es noch ganz genau, ich war im Urlaub und dann kam dieser Anruf und ich habe mich gefühlt wie so ein, echt wie so ein Scharlatan. Fuck, so, das gibt's doch nicht. Ne? Das war aber wiederum, und deswegen bin ich so überzeugt, dass alles im Leben irgendwie einen Sinn hat, hat dazu geführt, dass ich wieder gesagt habe, okay, dann erfinde ich uns jetzt wieder neu und fuchs mich noch mehr in das Thema Akustikplanung rein. Ich bin ja Ingenieur, ich habe ja Ahnung davon. Ich habe ja auch Akustik in meinem Ingenieurstudium gehabt und alles. Fachbücher gelesen, Schulungen gemacht, habe dann nochmal Geld in die Hand genommen. Das war natürlich auch nochmal so ein großer Schritt. Ich musste damals dann Messequipment für 30.000, 40.000 Euro kaufen. Das habe ich dann gemacht. Irgendwie Kredit, ne? Irgendwie Messequipment, alles wieder auf diese eine Karte gesetzt und dann die ganze Homepage auf links gedreht und gesagt, so, kein einziger Preis mehr auf der Homepage. Kein Akustikbildershop, sondern Akustikwerke, Premium-Manufaktur für Raumakustikplanung und alles, was dazugehört. Also wir sind Ingenieurbüro und Manufaktur. So. Und das hat dann dazu geführt, es war der Gamechanger, der dazu geführt hat, dass auf einmal Architekten, Bauprojekte, Bauherren zu uns kamen und wir die ganzen Projekte von Anfang an geplant haben, berechnet haben. Und dann ist das jetzt in den letzten 3 Jahren so gewachsen, dass wir jetzt eben ein Team von 20 Leuten sind. Und genau, wenn das.
Hast du dann auch explizit Akustiker mit ins Team genommen? Also die, dass wir sagen können, hier, da kommt dann unser.
Also ich habe am Anfang, oder, weil ich bin immer ein Fan davon, dass man in seiner Firma alles.
Alle Abläufe
kennen muss. Also ich mag das nicht, wenn. Das kriege ich heute ganz oft natürlich mit einem anderen Unternehmen, dass der Chef irgendwie im Büro sitzt, übertrieben gesagt zählt das Geld und seine Excel-Listen und alle anderen und weil, kennt gar nicht die betrieblichen Abläufe. Also ich habe an der Werkbank gestanden, ich habe jedes Produkt gebaut, ich kenne jede Schraube in unserem Produkt. Dann habe ich jemanden eingestellt für die Produktion, der jetzt unsere Sachen baut, also Schreiner. Bei uns kommt ja ein Baumstamm an, aus dem wird jeder Absorber, egal was wir heute machen, von unserem Schreiner von Hand gebaut, dann haben wir einen Polsterer, der näht die Stoffe von Hand. Das habe ich dann irgendwann aufgebaut, sodass ich mich auf das Wesentliche konzentrieren konnte. Dann habe ich die Akustikplanung anfangs alles selbst gemacht, ne? Mich in das Messequipment, dann Schulungen gemacht in anderen Ingenieurbüros. Dann musst du dich ja auch in Deutschland kümmern, darfst du dich. Ich durfte das dann durch meinen Background als Ingenieur und alles, durften wir uns Ingenieurplanungsbüro nennen, so. Muss ein paar Zertifikate und Schulungen nochmal machen. Das heißt, ich war dann auch Experte, was Akustikplanungen anging. Dann irgendwann, klar, ein Mitarbeiter eingestellt als Akustikplaner und so ist das dann nach und nach gewachsen. So, und das ist jetzt so rückblickend, dass wir heute jetzt so ein Team aus ungefähr mit allen 20 Leuten sind. Zwei Produktionsstandorte, haben unseren Showroom, so 300 Quadratmeter mitten in Ehrenfeld, unsere Büros. Und,
wow.
Ja.
So und also ihr verbindet jetzt sozusagen intelligente Raumakustik mit modernen Design.
Genau, also unser Hauptthema ist Raumakustik und mittlerweile auch Lichtplanung und Lichtlösung, weil ich halt sage, um Atmosphäre, es geht immer darum, Atmosphäre in Räumen zu schaffen.
Zusammen, ja.
Und da gehört für mich Akustik und Licht. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du in einen Raum kommst, der hallt wie eine leere Wohnung.
Und
es ist kaltes Licht. Fühlt sich da drin, das ist ja Horror, ne? Das heißt, wir haben uns zum Ziel gemacht, Atmosphäre in Räume zu bringen und das, also Akustik und Licht zu verbinden. Das heißt, wir haben uns spezialisiert auf so 3-4 Bereiche. Das ist ganz stark die Spitzengastronomie, weil da ist es natürlich extremes Thema. Du hast ganz tolles Essen, der Gast will abends einen tollen Abend, aber was gibt's Schlimmeres? Kannst noch so geiles Essen haben, was der Koch, gerade im Fine-Dining-Bereich, wenn du dich nicht unterhalten kannst, wenn es so laut ist, die Kellner verstehen dich nicht, fürs Team ist es stressig, die Gäste gehen da abends raus, denen klingeln die Ohren, die kommen nicht wieder. Mhm. Und die Gastronome kriegen schlechte Bewertungen, kann das Essen noch so gut sein. Das heißt, Spitzengastronomie haben wir uns spezialisiert, dann halt Büro, Konferenzräume, dann Klinik, Arztpraxen und privat. Das sind so unsere vier. Klar, gibt's immer mal Sachen, wie jetzt machen wir gerade zwei schöne Friseurläden in Köln. Also es ist eigentlich überall ein Thema. Ne? So. Und das heißt, wir sind immer in der Planungsleistung. Wir verkaufen nicht einfach nur ein Produkt. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, sondern wir sind kompletter Projektpartner. Die Leute rufen uns. Wir machen als Ingenieurbüro die ganze Planung, erstellen das Konzept, manchmal alleine, manchmal mit Architekten. Dann fertigen wir das in Köln, komplett alles von Hand nach Kundenwunsch. Dann montieren das unsere Monteure und so erstellen wir komplette Konzepte und verbinden Akustik mit Licht. Sehr designmäßig, dass es eher aussieht wie ein Interior-Design oder ein Möbel, als jetzt irgendwie ein Schaumstoffpanel an der Decke oder so. Ne? Das ist so unser Grundkonzept.
Naja, also diese Idee hat sich sozusagen so ein bisschen emanzipiert von der Ausgangsprämisse, ne? Einfach eine ansprechende Raumakustik zu haben oder einen Schall. Genau. Ansprechenden Schallschutz.
Also zum Beispiel kannst du dir vorstellen, du kommst jetzt in ein Restaurant, da hängt an der Wand ein Riesenbild, das sieht aus wie ein Kunstwerk.
Ja.
Ne? Mit edlem Vollholzrahmen, also du denkst, da hängt ein wunderschönes Kunstwerk. Das checkt keiner, dass das ein Akustikbild von uns ist, weil es eben nicht danach aussieht. Du hast ein Bild, was wie ein Kunstwerk aussieht, dahinter ist eine spezielle Dämmung und Luftkammern von uns, die diesen Schall schlucken, aber es sieht nicht wie, oder du hast überm Tisch von einem Restaurant ein schwebendes Deckenelement aus einem edlen, goldenen Designerstoff, da ist eine Lampe integriert, die überm Tisch hängt. Du checkst es nicht, das sieht aus wie ein Designobjekt. So, und das, darauf haben wir uns spezialisiert und das fertig.
Hast du denn dann auch spezielle Designer oder auch Künstler? Also wenn es jetzt um die Form geht, Designer vielleicht, wenn es um bestimmte Bilder,
Motive geht? Wir arbeiten mit Künstlern zusammen. Entweder wirklich Künstler, die das malen. Wir haben jetzt so die ersten Künstler, eine Künstlerin aus Hamburg. Der schicken wir dann unseren speziellen Akustikstoff, der eine gewisse Durchlässigkeit haben muss. Und die malt dann wirklich ihre Kunstwerke auf den Stoff, schickt den uns zurück. Da haben wir auch viel rumprobiert mit Farben, dass das alles nicht dicht ist, sondern durchlässig genug und so. Und dann fertigen wir daraus ein Akustikbild. Ansonsten beprinten wir auch vieles. Wir haben viele Künstler, die fotografieren uns ihre Kunst ab und wir reproduzieren es. Wir haben Interior Designer, Architekten, die Konzepte machen. Also da sind wir schon ganz gut aufgestellt mittlerweile. Lichtplaner, der nichts anderes macht, als wirklich die Lichtplanung zu machen, Konzepte zu erstellen, auch Berechnungen. Da haben wir jetzt ein gutes Team, was ganzheitlich in einem Projekt funktioniert. Ja.
Wow.
Ja.
Und kannst du das jetzt für dich abmessen? Also erstmal, ich finde das super, total geil. Und es klingt auch voll spannend. Und es ist irgendwie auch schön zu hören, dass du da auch so aufgehst und jetzt sozusagen diesen ganzen Stress, den dein Beruf vorher bei dir verursacht hat, so ein bisschen dahingehend auch abschütteln kannst. Kannst du so ein bisschen sagen, was das jetzt auch körperlich mit dir gemacht hat, dass du sagst, okay, Also wie fühlst du dich jetzt?
Also ich habe die Tage, ich habe 2 Jahre, nachdem ich so ein bisschen in Corona dann angefangen habe, die Firma zu gründen, und das war ja in diesem Post auch drin, ich habe 2 Jahre lang kein einziges Mal oder war kein einziges Mal auf Social Media, ne? So, um mich mal aus dieser ganzen Bubble rauszuziehen. Zum Schluss in der Musikwelt war es für mich so. Wie gesagt, da gibt es 1000 andere, denen fällt es leicht, die haben das alles nicht. Es war für mich so, dass es mich mehr Energie gekostet hat zum Schluss. Also dieses immer präsent zu sein, immer derjenige zu sein, der wieder auf sich aufmerksam machen muss, angerufen zu sein, kann ich die Miete nächsten Monat zahlen, whatever. Also all diese Themen haben mich, weil ich ein sehr feinfühliger Mensch bin, belastet. So, und ich hatte zum Schluss keine Energie mehr, Dinge zu machen wie, ja, die mich gesund, die mich fit halten, ne? Sport, gesunde Ernährung, was auch immer, Freude zu empfinden, Ausflüge zu machen, mich mit Freunden zu treffen, weil ich nur in diesem Kosmos war, wie schaffe ich es, ein erfolgreicher Musiker zu werden? So. Und dann auch ständig diese finanziellen Themen, ne? Also muss man ja auch ehrlich mal sagen, also ne, ich bin immer jemand, alles, was ich gemacht habe, ist bei mir total transparent. Ob es scheiße war, ob es gut war, ich stehe zu allem, was ich gemacht habe. Und es gab so viele Momente, wo alle dachten, ah, der ist beim Fernsehen, der macht das, der macht das. Ich hatte trotzdem jeden Monat den Struggle, kann ich in 2 Monaten die Miete zahlen? Also ne, da spricht ja auch keiner drüber in der Musikszene, dass all die Kumpels von uns oder Kollegen, du bist 3 Monate auf Tour, ja, davon kannst du nicht das ganze Jahr dein Haus bezahlen und deine Familie ernähren. Das ist nicht so. Der Act an sich ist vielleicht sehr wohlhabend geworden und da reden wir über Millionen. Aber die Musiker in der Backing-Band ja weitaus nicht. So, und das ist ja auch oft so ein Thema, was so ein bisschen...
Ja, ja, gut. Kommt drauf an, was für Kompromisse du dann auch bereit bist einzugehen, ne?
Ja,
ob
aber jetzt
die 3 Monate oder ob die 6 Monate unterwegs bist.
Aber im Verhältnis, ne? Du gibst mir wahrscheinlich recht, wenn du heute bei irgendeinem Popkünstler spielst und du bist irgendwie, also da reden wir ja von vielleicht, ne? Da reden wir nicht von einer Gage von 5.000 Euro am Abend, so nee. Im Verhältnis, wo man sagen könnte, hey, ich mache nur diesen Künstler und kann davon mein Leben gut finanzieren. Und was ich damit sagen will ist, ich habe zum Schluss einfach mehr Druck empfunden, als es mir Freude bereitet hat. So, als mir die Momente dann auf der Bühne noch gegeben haben. Und dann jetzt heute, 6 Jahre später, ist es so, dass ich sagen kann, ich bin von keinem mehr abhängig. Das war eine Riesenlast, die mir von Schultern gefallen ist. Also ich bin derjenige, der entscheidet. Klar, dann kommt natürlich wieder ein bisschen Verantwortung und Druck mit sich. Auch das war eine Phase, da musste ich 2 Jahre reinwachsen. Also da gab es auch Momente, auch das war nicht immer easy. So eine, ne, es klingt jetzt immer einfach, ja, 20 Leute und Firma, das war 6 Jahre. Das
klingt überhaupt nicht einfach. Also ich meine, das ist ja auch eine Riesenverantwortung.
Das war 6 Jahre harte Arbeit. Also jeden Samstag, jeden Sonntag durcharbeiten, am Anfang alles allein machen. Dann irgendwann Step by Step die ersten Mitarbeiter. Ich habe 2 Jahre lang Nächte nicht geschlafen, weil es mir Druck gemacht hat zu sagen, okay, geht es hier alles gut? Auf einmal hast du ja auch, was ich vorher nie hatte als Musiker, ein Rad, was du bewegen musst, ne? Gehälter, Miete, Produktion, was auch immer. Ich bin nachts, konntest du einen Wecker stellen, um 2 Uhr wach geworden und bis 5 nicht mehr eingeschlafen, weil mein Kopf nicht zur Ruhe kam.
Okay.
Das war auch eine anstrengende Zeit.
Wie hast du das bewältigt? Außer, dass es besser lief dann anscheinend?
Ich bin immer ein Typ, also da lief es auch nicht schlecht in der Firma. Ja. Es war jetzt nicht so, dass das eine Sorge war, weil es schlecht lief, sondern einfach, weil ich es nicht gewohnt war und weil der Körper zuerst mal in so einen Modus geht, hey, krass, du hast jetzt Verantwortung, du hast jetzt Mitarbeiter, die haben Familie, verlassen sich auf dich. Du kannst jetzt nicht, bei der Musik konnte ich mal sagen, ach, ich mache mir jetzt mal 2 freie Tage, weil war jetzt gerade irgendwie eine Tour, jetzt bleibe ich mal 2 Tage, schlafe ich mal aus oder gehe mal Kaffee trinken. Heute kann ich das jetzt nach 6 Jahren, dadurch, dass ich nicht mehr so in der Firma im Tagesgeschäft bin. Aber damals war ich ja voll drin, da ging nicht einfach mal aussteigen oder so. Ich habe mir Hilfe geholt. Also ich bin einfach jemand, der auch sagt, es ist wichtig, sich zu reflektieren. Ich habe dann damals mal angefangen, später dann mit einem Personal Trainer für meine Gesundheit zu arbeiten. Ich habe einen Business Coach gehabt. Ich habe auch mal mit einem Psychologen gesprochen. Auch da habe ich das immer offen kommuniziert und gesagt, hey Leute, ich finde es wichtig, oder andersrum, ich finde es schlimmer und erlebe sehr oft, dass Leute krank werden, weil sie alles in sich hineinfressen. und sich nicht Hilfe holen, weil sie sich schämen. Und ich bin eher so, dass ich sage, hey, da ist nichts Schlimmes dabei, zu sagen, ich bin in einer neuen Situation, mein Körper reagiert darauf und ich kann jetzt die nächsten Jahre darauf hoffen, dass ich irgendwann wieder einschlafe oder ich hole mir Hilfe in Form von irgendeinem Coach. Führungskräfte-Coach. Der, ne, so, und das habe ich gemacht, das mache ich heute noch. Also ich bin einfach ein Typ, der ein Freund davon ist. Ich gehe alle 2 Wochen zu so einem Coach, dem ich mittlerweile sehr eng zusammenarbeite, der Mitarbeiterführung, der mich in gewissen Sachen einfach immer wieder abholt, wenn ich sage, hey, ich habe da gerade ein Thema, wo ich ein bisschen hänge im Kopf und so. Und so bin ich durch diese Zeiten immer wieder weiter gewachsen. So, und so hat sich das dann entwickelt.
Also zusammengefasst, du bist auch jemand, der sich offen seine Defizite eingesteht und aber dann halt nicht sagt, ist halt so, sondern daran arbeitet und das ja, jetzt nicht wie früher als Musiker, jetzt auch als Führungskraft eines Unternehmens versucht, peu à peu immer besser oder...
Jetzt heute kann ich das so sagen. Ja, ich meine, ich werde jetzt im Sommer 40, ich habe die Tage... war ich auf Teneriffa, weil ich mir dieses Jahr immer so ein bisschen vorgenommen habe, ich bin jeden Monat so eine Woche, nehme ich mir eine Auszeit, wo ich von irgendwo hinfliege und arbeite von dort, um nochmal so einen Blick von außen zu kriegen auf mein Unternehmen. Mhm. So. Und habe ich auf Teneriffa gesessen und habe, mein Vater lebt da mittlerweile, ist 70 geworden und deswegen war ich dann ein paar Tage da und habe dann für mich so reflektiert, hey, ich werde jetzt 40 in 2 Monaten und habe mich in meinem Leben noch nie so gut und fit gefühlt wie jetzt. So. Und das war auch nochmal eine gute Erkenntnis, dass ich heute sagen kann, hey, ich struggle überhaupt nicht mit 40 oder vielleicht in 10 Jahren, wenn alles gut geht, 50, dass ich sage, ja, ich fühle mich jetzt so fit wie noch nie. Und mit 20, 30 war ich in so einer Bubble, in der ich mich nicht gut gefühlt habe. So. Und heute kann ich über all diese Dinge gut sprechen und sagen, ja, ich kann über meine Defizite sprechen, ich kann darüber lachen, dass ich mich damals irgendwo beworben habe und Leute mich belächelt haben oder weil ich habe meinen Weg gemacht, der für mich gut war und ich habe niemandem geschadet, das muss man ja auch sagen. Weißt du, heute mit 40 und mit einem gesunden Selbstwertgefühl sage ich mir dann, wer gibt jemandem das Recht, hinter deinem Rücken, also ich weiß zum Beispiel auch, ne, das war ja nicht nur so, ich habe mich ja nicht nur bei euch beworben damals. Ich war ja, ja. Unwissend habe ich mich ja, und ich weiß, dass es manche Band gab, die haben meine Bewerbung ausgedruckt und im Tourbus rumgereicht und sich darüber lustig gemacht. Das sagen mir heute Kollegen, mit denen ich heute cool bin, erzählen mir das aus Spaß. Und dann denke ich mir auch so, hey, das spiegelt auch so ein bisschen die Gesellschaft vielleicht auch nochmal wieder. Wer gibt dir das Recht, jemandem, der eigentlich keinem weh tut, sondern probiert, seinem Herzblut nachzugehen, den da so ein bisschen zu belächeln. Ne? Also finde ich dann auch ein bisschen schade, aber heute kann ich da drüber stehen. Damals habe ich mich dafür geschämt. Mit Mitte 20 oder so. Ne?
Also ich muss jetzt an der Stelle auch nochmal sagen, dass das kein, auch damals ist es für mich kein Grund war, drüber zu lächeln. Es war für mich eher dieses ungewöhnlich. Und auch mein Schwiegervater hat das nicht belächelt, sondern der ist eigentlich auch so ein Typ, der sagt, ne, geh doch mal dahin. Der hatte keine Ahnung, was der mir alles vorgeschlagen hat, als ich Hunger hatte. Ja, ruf doch einfach mal der Philharmonie an. Machst du mal einen Termin für ein Konzert klar. Wie so mit 22. Wie soll meine... Ja, hatte selber ja noch nichts, überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. So, ne, war auch noch im Studium und so. Und ja, also...
Es klingt jetzt vielleicht auch schlimmer, als ich es empfunden habe. Aber ich meine nur... Ich glaube einfach, du hast ja jetzt ne, auch eine gewisse Reife und Erfahrung. Man hat Sachen erlebt. Ich glaube, mit 20, 30 spricht man über solche Dinge nicht so, wie jetzt vielleicht, wenn man sagt, okay...
Ja, mit 40. Ne? Ich bin noch ein paar Jahre älter als du. Und ich sehe mit Sicherheit auch viele Dinge ganz anders als mit 30.
Ja. Ne?
Und ich sehe mich ganz anders als mit 30.
Ja.
Also das hat schon was mit meiner auch mit meiner beruflichen Laufbahn zu tun, also wo und wie sich die Dinge hinentwickelt haben. Es hat aber auch was viel mit Persönlichkeit, also mit zu Hause, mit Familie zu tun, zu wissen, was sind Prioritäten, worauf kommt es an.
Auch so ein bisschen mit einer inneren Basis, ne? Also das.
Ja, dich jetzt auch nicht von einer speziellen Sache, wie jetzt bei dir ist, Trompete spielen, komplett sich darüber zu definieren.
Ne? Aber das war, ist interessant, dass du sagst, aber es war bei mir so. Ich habe mich 10 Jahre lang nur über das Trompetespielen definiert.
Eben. Und das ist irgendwas, was du merkst, das muss ja gar nicht.
Genau, aber dadurch, dass ich ja quasi alles auf dieses eine Ding und war da so in diesem Hamsterrad und mich so darauf fokussiert, habe ich mich nur darüber definiert. Und heute zum Beispiel merke ich, das ist auch wieder ganz interessant, jetzt nach ich habe jetzt 2-3 Jahre mich komplett aus diesem Social-Media-Thema rausgezogen, weil ich irgendwie müde davon war und auch gesagt habe, hey, jetzt in der Firma, vielleicht brauche ich das nicht, da gibt es dann Mitarbeiter, die das machen, weil wir dann natürlich schon recht viel mal um Projekte, aber ich habe mich nie mit meinem Gesicht gezeigt und dann kam in den letzten Jahren immer mehr durch externe Berater oder auch Architekten oder was auch immer, Marketingleute, die gesagt haben, hey Björn, aber euch, und da sind wir, das muss ich heute sagen, fällt mir dann wie die Schuppen von den Augen mittlerweile, nachdem ich auch so sehr jetzt in der Spitzengastronomie bin. Es passt wie die Faust aufs Auge, da kommt alles zusammen. Mein Ingenieurberuf, mein Musikerberuf, meine Liebe für schöne Dinge, für gutes Essen. Die Gastronomen sind auch teilweise, die Spitzenköche sind Musiker teilweise, die wollen was kreieren, was schaffen. Und was gibt's Schlimmeres, wenn ihr Werk, was sie kreiert haben, durch Lärm und Scheißatmosphäre nicht gewertschätzt wird? Und da habe ich für mich gemerkt, dieses Ding aus allem, was ich mitgebracht habe, und sonst gäbe es auch Akustikwerke nicht. Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, gäbe es Akustikwerke nicht. Wenn ich dieses Know-how als Ingenieur nicht gehabt hätte, weil man darf ja nicht vergessen, manche Musiker fragen mich und sagen, krass, woher, also ihr macht ja da mittlerweile, wir machen ja riesen Bauprojekte, also wir machen teilweise 3 Großraumbüroetagen von 800 Quadratmeter, das machst du ja nicht einfach so. Also das heißt, mein Background als Ingenieur, aber auch durch meinen Vater, durch unsere Baufirma, ich habe da ja von Kind an mitgearbeitet, dieses ganze fachliche Wissen.
Abläufe,
Handwerker, also diese ganzen, das hat ja dazu geführt, dass Akustikwerke heute das ist, was es ist. Da kam es halt immer mehr, dass jeder gesagt hat, ey Björn, das macht euch doch so einzigartig und besonders deine Story als Musiker, als dieses Ganze und das muss an die Öffentlichkeit. Und seit wir das noch aktiver machen und einfach ich mich dafür entschieden habe, okay, es macht mir wieder Spaß, vor der Kamera zu stehen und scheinbar interessiert es Leute.
Du hast aber das Gefühl, dass du dich kompletter präsentieren kannst, als das vorher der Fall
war. Und ich kann dieses Mal eben alles von mir zeigen, also sowohl mein Unternehmerisches, was in mir steckt, was mir Freude macht, Dinge aufzubauen, bis hin zu schöne Dinge zu formen, irgendwie, ne? Oder wenn ich im Restaurant rausgehe und der Gastronom sagt oder die Gäste, danke, dass ihr diesen Raum so besonders gemacht habt, also all diese Dinge habe ich jetzt wieder Freude zu zeigen, so, weil genau, und ich, das ist jetzt, fühlt sich gerade mit 40 und nach 6 Jahren Firma aufbauen unfassbar rund an und passt irgendwie alles zusammen. Und das macht mich gerade halt super dankbar und glücklich.
Ja, wow.
Ja, es ist verrückt manchmal, wie das Leben so spielt.
Krasse Story.
Ja.
Ja, also ich denke,
jetzt haben wir schon für über eine Stunde gequatscht.
Ja,
also
schon über eine Stunde. Und ich fand es aber total kurzweilig. Ich denke, an der Stelle haben wir jetzt auch viel über dich erfahren und auch über deine Entwicklung. Und ich denke, viele der Gedanken, die wir hier angesprochen haben, ist vielleicht was einige Musikerinnen oder auch andere Künstlerinnen aus anderen Bereichen vielleicht bei sich dann auch so wiedererkennen. Und deswegen war schön, dass du da auch so offen und ehrlich warst, ne? Und auch bereit warst, so ein bisschen dein Innerstes offen zu legen.
Ja, ich glaube, dass man nur wachsen kann, wenn man authentisch ist. Also das habe ich gemerkt, ne? Auch wirklich mal sagen, hey, ich bin da einfach vielleicht nicht gut genug dafür oder das. Ich habe gedacht, ich...
Das nicht als Niederlage
also
zu sehen.
Also nicht als Niederlage, sondern zu sagen, dafür habe ich aber ganz viele andere Stärken. Ja. Und auch mal zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, hat bei mir immer dazu geführt, dass ich in den Momenten, in denen ich unzufrieden war und in denen ich gesagt habe, hey, ich muss mir das eingestehen oder ich nehme mir auch Hilfe, bin ich immer noch mal einen Schritt gewachsen. Und ich glaube, das kann ich nur so von jetzt meiner Erfahrung mitgeben, dass wenn man in so einer Situation steckt, ist es nie eine Schande zu sagen, hey, ich habe da gerade einfach ein Thema, kann mir irgendjemand helfen oder was auch immer. Egal in welchen Lebenssituationen. Als da nach außen diese Scheinwelt aufrecht zu erhalten, ich bin ein ganz toller Typ oder ein ganz tolles Mädel, und innerlich denkt man, fuck, wie kriege ich die nächste Woche über die Runden? So blöd gesagt, ne? So.
Ja, ja.
Das ist meine Erfahrung jetzt aus 6 Jahren noch mal einer ganz anderen Welt. Oder sich aus was ein bisschen rausziehen, wo ich vielleicht merke, es tut mir gerade nicht gut.
Ja, dann würde ich sagen, das ist ein schönes Schlusswort.
Abschlusswort.
Ja, genau. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir hier aus deinem Auto auf dem Weg zum Gig. Ich hoffe, ich kriege die Fahrgeräusche in der Nachproduktion, in der Postproduktion ein bisschen runtergeregelt.
Und, aber auch das ist ja authentisch. Wir sind ja nicht in einem Studio.
Genau, das ist hier, das Prinzip ist hier Tourbus Talk.
Ja.
Und ich danke dir auf jeden Fall.
Ich danke dir für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und auf schöne Momente heute Abend mit unserem Freund Philipp Cindy auf der Bühne.
Jawohl. Fetzige Bläser jetzt um die Ohren. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Mal. Tschüss.